Deutschlandfunk, der Tag.
Mehr Russland oder mehr EU? Dazwischen ist das kleine Land Moldau gerade ziemlich hin und her gerissen. Die frühere Sowjetrepublik, also irgendwo zwischen Ost und West. Das zeigen auch die richtig knappen Wahlergebnisse gerade. Wobei die amtierende Präsidentin da nicht an reinen Wählerwillen glaubt.
Kriminelle Gruppen haben unser Land zusammen mit ausländischen Kräften, die unseren Interessen feindlich gegenüberstehen, mit zig Millionen Euro Lügen, Propaganda und anderen miserablen Mitteln angegriffen, um uns in Unsicherheit und Instabilität zu führen. Wir haben Beweise und Informationen, dass das Ziel dieser kriminellen Gruppen darin bestand, 300.000 Stimmen zu kaufen.
Maja Sandu, vom Kreml längst auserkoren als Feindbild, deren EU-Kurs gestoppt werden soll. Wie weit Russland dafür geht und wie weit die Desinformationskampagne längst auch bis zu uns nach Deutschland reicht, sortieren wir gleich. Und dann geht es hier um Frauenrechte. Anlass ist die gemeinsame Botschaft von ganz vielen Expertinnen, Aktivistinnen, einer überparteilichen Allianz, die sich zusammengetan hat, um sich für Selbstbestimmung und gegen Gewalt an Frauen einzusetzen. Mit dem Schönheitsfehler, dass Männer nicht dabei waren. Dabei wäre das so wichtig, sagt die Journalistin Sheila Bechtschat, die das Ganze mitorganisiert hat und gleich bei uns zu Gast ist. Der Tag am 21. Oktober 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Die Republik Moldau musste ich mir tatsächlich auf der Karte erstmal genauer angucken. Das ist dieses kleine Land zwischen der Ukraine und Rumänien. Nur rund 2,5 Millionen Menschen leben da. Da gibt es ja mehr in Berlin. Und auch wirtschaftlich ist das Land nicht gerade stark. Und trotzdem wird die Präsidentschaftswahl und das Referendum über den Eintritt in die EU im Ausland sehr aufmerksam verfolgt. Sabine Adler, unsere Osteuropa-Expertin im Deutschlandfunk und ehemalige Russland-Korrespondentin. Sabine, gut, dass du da bist. Sag mal, warum sind denn diese Abstimmungen dort so wichtig, dass alle ganz genau hinschauen?
Ja, weil es so eine ähnliche Situation ist wie in der Ukraine 2014. Da war es so, dass dieses Gezerre, kommt das Land nun zur Europäischen Union oder bleibt es in Moskaus Einflussbereich? Das weckt so ein bisschen Erinnerung daran. Ich würde aber sagen, es gibt doch einen Unterschied. Moldau ist insofern in einer anderen Position, als dass sich die Regierung unter Präsidentin Maja Sandu ja ganz eindeutig positioniert hat und wirklich vom Kreml abgewendet hat, erklärtermaßen. Und dennoch gibt es in dieser Situation, weil die Präsidentschaft zwar jetzt verbunden war mit einem Referendum, für Moskau wieder so eine Möglichkeit, doch noch mal diesen Einflussbereich, sozusagen die eigene Einflusssphäre, geltend zu machen und das Ganze mit Desinformation, mit einem hybriden Krieg zu beeinflussen.
Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Aber lass uns erst noch mal die Ausgangslage quasi heute schildern. Es sind zwei Wahlen, also mit zwei wichtigen Ergebnissen. Aber die Stimmen sind, zumindest während wir hier miteinander sprechen, ja noch nicht vollständig ausgezählt. Wie sieht's denn vorläufig aus?
Also ich habe es mir jetzt gerade noch mal angeguckt. Das war Stand 14.45 Uhr, dass tatsächlich eine hauchdünne Mehrheit für einen Beitritt zur Europäischen Union gestimmt hat, nämlich 50,39%. Aber es sind noch Stimmen auszuzählen, nämlich weniger als 1%. Also da kann sich trotzdem immer noch was ändern. Und bei der Präsidentschaftswahl ist das Ganze eindeutiger. Da hat Maja Sandu im ersten Gang gewonnen mit 42%. Der Kandidat auf Platz 2 hat 26% bekommen.
Dann lass uns doch erstmal kurz über die Präsidentschaftswahl sprechen. Also die aktuelle Präsidentin Maja Sandu ist angetreten, das haben wir gehört. Wer hat sich sonst noch um das Präsidentenamt beworben?
Also es waren richtig viele Leute, 11 Kandidaten insgesamt. Und wenn man die mal anschaut, wie die aufgestellt waren, die waren zum Teil unabhängig, zum Teil kamen sie von Parteien. Da habe ich mal durchgezählt, da sind allein 5 pro-russisch. Der wichtigste Kandidat war Alexandru Stoianoglu. Das ist ein ehemaliger Generalstaatsanwalt, der sein Amt verloren hat, weil Maja Sandu, die Präsidentin, ihn wegen Korruptionsvorwürfen entlassen hat. Und dann gibt es noch andere Kandidaten, zum Beispiel den Ex-Bürgermeister von Balzi, das ist die zweitgrößte Stadt in Moldau. Dann gibt es Irina Vla, die war Regierungschefin in der autonomen Provinz Gagausien, auch russlandfreundlich demnach. Und dann gibt es noch Viktoria Fortuna, das ist eine unabhängige Kandidatin, die aber ähnlich wie dem Kandidaten Vasile Talev Verbindungen zum Oligarchen Ilan Shor nachgesagt werden. Da muss man sich im Grunde genommen bei den vielen Namen nur einen so richtig merken, das ist Ilan Shor. Das ist ein schwerreicher Oligarch, der Moldau wegen eines großen, massiven Bankenbetrugsskandals verlassen musste. Ihm sollte der Prozess gemacht werden und er ist dann ausgerechnet nach Moskau geflohen. So, und dann gibt es aber auch noch pro-europäische Kandidaten und da wiederum finde ich interessant, dass es einen Kandidaten gibt, Octavian Ticu. Das ist ein Historiker, der ist für eine Vereinigung mit Rumänien. Denn wenn wir uns die Karte anschauen, liegt Moldau sozusagen östlich von Rumänien, weshalb es eine gar nicht so kleine Anhängerschaft gibt, die diesen Gedanken auch nicht so schlecht finden.
Mhm. Zwei Namen sind da jetzt auf jeden Fall rausgestochen, und zwar die beiden, die ja auch in der Stichwahl landen in zwei Wochen. Das ist einmal eben die jetzige Präsidentin Sandu, ganz klar pro Europa, und dann eben der EU-Kritiker Alexander Stoyanoglu. So, was würde denn jetzt das für das Land bedeuten, wenn Sandu nochmal Präsidentin wird oder eben auch nicht?
Also, dass sie nicht Präsidentin wird, ist eigentlich fast nicht anzunehmen, es sei denn, Stoyanoglu gelingt es tatsächlich, alle anderen Kandidaten oder die Anhängerschaft anderer pro-russischer Kandidaten auf sich zu vereinen. Und das ist deshalb nicht so wahrscheinlich, weil er als Politiker praktisch nicht bekannt ist. Mhm. Er ist eben ein Generalstaatsanwalt gewesen, ist in der Politik kaum irgendwie als charismatische Figur in Erscheinung getreten. Das heißt, das könnte durchaus sein, dass Maya Sandu wieder das Rennen macht und dass sie wieder Präsidentin wird. Und da muss man sagen, da kommt die nächste Bewährungsprobe, und das ist möglicherweise die viel härtere. Das sind die Wahlen, die Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Denn Maya Sandu ist zwar ganz klar auf einem pro-europäischen Kurs, aber sie tut als Präsidentin auch ein bisschen so, als sei sie das ganz alleine. Und es gibt aber wirklich viele Parteien, 15 Parteien, davon nennen sich 13 pro-europäisch. Und eben nicht nur die Passpartei von Maya Sandu ist das. Und da muss man wirklich sehen, wie sie den nächsten Wahlkampf aufsetzt. Denn mit diesem wahnsinnig knappen Ergebnis von ein bisschen über 50%, die sich für die Verfassungsänderung, und dann, darum ging es ja in dem Referendum, ausgesprochen haben für eine EU-Mitgliedschaft. Das war jetzt alles andere als ein super überzeugendes Ergebnis, mit dem sie jetzt sozusagen gestärkt in diese Parlamentswahlen gehen kann, sondern im Gegenteil, ist es schon so, dass vielleicht es Menschen gab, die durchaus pro-europäisch denken, aber das vielleicht nicht unbedingt mit Maya Sandu verbinden.
Mhm. Dann lass uns über das Referendum sprechen. Darüber wird ja sowieso noch mal viel mehr auch im Ausland jetzt gerade bei uns diskutiert. Und du sagst, es ist wahnsinnig knapp, 50-50 fast. Wenn das so knapp ist, wird Moldau da tatsächlich auf seinem EU-Kurs bleiben können oder ist da ein Schwenk zu befürchten?
Das ist eigentlich noch nicht so unbedingt zu befürchten, denn wie ich das gerade angedeutet habe, es gibt durchaus eine ganz stabile Mehrheit, so immer so um die 60%, die letzten Zahlen waren 63%, die sich durchaus für diesen europäischen Weg ausgesprochen haben. Aber es ist eben so, dass Maya Sandu jemand ist, die eben wirklich sehr, sehr viel wollte. Sie wollte diese Präsidentschaft damit verbinden, wollte sich selbst da sozusagen auch als eine unentbehrliche Figur in Szene setzen. Und das ist angesichts der wahnsinnig vielen Probleme, die dieses Land hat. Und das Allerwichtigste ist Armut. Genügt das eben nicht. Also da ist es nicht die Führungsfigur Sandu, die ja an dieser Armut in den Jahren ihrer Präsidentschaft auch nicht grundlegend etwas ändern konnte. Das liegt jetzt natürlich nicht an Maya Sandu allein. Aber das liegt zum Beispiel daran, dass eben diese Hilfen, die versprochen wurden, alles so längerfristige Hilfen sind. Und es gab einen denkwürdigen Auftritt von Ursula von der Leyen, jetzt 10 Tage vor der Wahl in Moldau. Also da finde ich das Datum auch noch mal eine Erwähnung wert. Da kam die EU-Kommissionspräsidentin mit einem sogenannten Wachstumsplan, der in Aussicht stellt, 1,8 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Entwicklung Moldaus bereitzustellen in den nächsten 3 Jahren. Also für Investitionen in Infrastruktur, Öffnung des Binnenmarktes bei entsprechenden Reformen. Und die EU hat auch in der Vergangenheit Geld gegeben, zum Beispiel beim Abfedern der hohen Energiepreise. Die sind eben durch den Ukraine-Krieg dann nochmal massiv in die Höhe gegangen. Und das hat die Menschen wirklich an den Rand der Existenz gebracht. Und daran hat sich eben einfach zu wenig geändert. Die Menschen haben zu wenig gesehen, dass mit Maya Sandu und mit dem Versprechen, einen EU-Weg einzuschlagen, sich tatsächlich die Bedingungen jetzt in diesem Moment zügig ändern.
EU-Weg hieße jetzt in Sachen Energiefragen, aber dann auch weg von Russland. Weil Moldau, wenn ich das richtig gelesen habe, ist wahnsinnig abhängig von russischen Energiereserven, ne?
Moldau war praktisch zu 100% davon abhängig. Mhm. Und es ist eben tatsächlich so, dass dieser Krieg gegen die Ukraine dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Landesgrenzen zur Ukraine gesperrt sind, dass also zum Beispiel auch Exporte nicht stattfinden können, zum Beispiel aus Transnistrien über ukrainisches Gebiet. Und dass sich die Europäische Union mit der Regierung in Chisinau, mit Maya Sandu, darüber verständigt hat, dass eine Anbindung an das europäische Energienetz der Ausweg wäre.
Das klingt auch nach einer tatsächlichen Spaltung. Du hast jetzt gerade schon diese besonderen Regionen ja angesprochen. Vorhin hast du schon über Gagausien gesprochen. Das ist ja eine sehr proeuropäische Region. Und dann jetzt wiederum das abtrünnige Transnistrien, wo ja sogar russische Soldaten stationiert sind. Jetzt nach der Wahl. Droht da eine weitere Spaltung, Destabilisierung?
Also Transnistrien ist außen vor. Transnistrien ist, hat sich ja als unabhängig erklärt, ist von keinem Land der Welt anerkannt, aber hat an diesem Referendum natürlich nicht teilgenommen. Also die sind sozusagen schon abtrünnig. Und die muss man jetzt bei dieser Spaltung nicht nochmal gesondert erwähnen. Aber Gagausien, da ist es so, das ist ein autonomes Gebiet, das wirklich ein sehr eigenes Gebiet ist. Und man verzeihe mir das Wortspiel, aber wenn man hört, was in Gagausien los ist, da fällt einem auch sofort das Wort Gaga ein. Denn da ist es tatsächlich so, man hat das Gefühl, da ist die Zeit stehen geblieben, sie sind absolut pro-russisch. Die Medien haben ungehinderten Zugang sozusagen zu dem Publikum, also die russischsprachigen staatlichen Medien. Es wird eine große wirtschaftliche Einflussnahme. Also das ist tatsächlich die Region, die auch unglücklicherweise dann noch ganz, ganz nah an der ukrainischen Grenze liegt. Von Odessa nach Gagausien sind es 50 Kilometer. Das heißt also, wenn die russischen Streitkräfte über Odessa kommen würden nach Gagausien, das wäre der kürzeste Weg, dann könnte man sich vorstellen, das sagen mir auch, hat mir einer der ganz, ganz wenigen unabhängigen Journalisten erzählt, dann würde er sich nicht wundern, wenn die Menschen tatsächlich mit Brot und Salz dastehen und die russische Armee empfangen, die dann dieses Land besetzen würde.
Wie hart dieser Kampf geführt wird, das sieht man jetzt an dem Vorwurf der jetzigen Präsidentin Sandu. Die spricht ja davon, dass Hunderttausende, mindestens 300.000 Stimmen gekauft wurden. Und das, wir erinnern uns, in einem Land von nur rund 2,5 Millionen Einwohnern. Also wahnsinnig viel. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Also, dass massiv mit Geld, mit Bestechung gearbeitet wurde, das ist erwiesen. Das haben investigative Recherchen von Journalisten erwiesen. Sie haben auch nachgewiesen, dass es 100.000 Stimmen waren. 300.000 Stimmen, da muss der Beweis noch erbracht werden.
Aber Russland hat sich tatsächlich angesprochen gefühlt und die Vorwürfe zurückgewiesen. Wie könnte es anders sein, Sabine, oder?
Denn es kann eigentlich nicht anders sein und das erinnert wirklich fatal an 2016, an die Einmischung in die US-Wahlen. Das hat man natürlich immer abgestritten. Und dann wird irgendwann mal von Putin oder von Peskov, seinem Sprecher, en passant gesagt, ja, das waren wir, na klar, wann waren wir das? Also auf solche Aussagen muss man jetzt überhaupt gar nichts geben. Es ist so, dass es nachgewiesen wurde, dass das Geld über staatliche russische Banken und Bar ins Land gekommen ist. Es sind diese Bank-App gesperrt worden, auch Telegram-Kanäle gesperrt worden, die massive Desinformation verbreitet haben. Und wir haben da zum Beispiel Beispiele gehört, dass die Bauern, und Moldau ist ein Agrarland, dass die Bauern ihr Land verlieren werden mit dem Eintritt in die EU, weil dann die ausländischen Investoren das Land aufkaufen werden. Oder dass mit dem EU-Eintritt moldauische Männer sofort in der Ukraine gegen Russland kämpfen müssen oder dass Moldau abgelehnte Asylbewerber, Stichwort Drittstaat, aus Deutschland aufnehmen würde. Also das sind wirklich Narrative, die richtig geeignet sind, Unsicherheit zu verbreiten und die auch die Handschrift von Moskau tragen. Das kann man gar nicht anders sagen.
Ja, russische Desinformation in Wahlkämpfen, du hast die USA angesprochen, das ist wirklich nichts Neues. Da fragt man sich natürlich jetzt nach diesem jüngsten Beispiel, was bedeutet das denn für Deutschland, für die Bundestagswahl nächstes Jahr? Muss sich Deutschland da auf was gefasst machen?
Also Deutschland ist längstens im Fokus und das, was wir erleben, ist, dass im Kreml ein Manifest geschrieben wurde für die AfD, verfasst im September 2022, das tatsächlich vorsieht, also Kreml-Narrative der AfD vorschlägt, unter anderem auch vorschlägt, als AfD und die Linkspartei 2022 gab es das Bündnis für Sarah Wagenknecht noch nicht, aber dass die sich zusammentun sollen, dass die gemeinsam für einen engeren Schulterschluss mit Moskau plädieren sollen. Da kam dann also, dass auch das Öl und Gas wieder von Russland gekauft werden soll. Das ganze Narrativ der Ukraine, des Ukraine-Kriegs, des faschistischen Regimes und so weiter. Ich möchte das gar nicht alles wiederholen. Und wir haben das erlebt, dass im Oktober 2022, also wenige Tage nach Erscheinen dieses im Kreml verfassten Manifest, Björn Höcke bei einer Veranstaltung zum 3. Oktober tatsächlich eben gesprochen hat, dass der natürliche Verbündete, dass der Partner Deutschlands Russland sei und dass die USA, diese raumgreifende Kraft USA, das eben nicht sei. Das heißt also, da wird richtig massiv Einfluss genommen. Wir wissen, dass AfD-Politiker enge Kontakte nach Moskau unterhalten und dass bei einer so hoch aufgeheizten Wahl wie die im nächsten Jahr anstehende Bundestagswahl, dass die da wirklich schon längstens im Fokus der Kreml-Propagandisten steht, davon können wir ausgehen. Und wir müssen, glaube ich, auch im Land selbst, in Politik, Gesellschaft, muss wirklich die Diskussion meines Erachtens nach sehr viel offensiver führen, ob wir uns nicht mehr wehren sollten gegen so viel Einflussnahme.
Die Bundesaußenministerin macht hier mal den Aufschlag und sagt, worum es bei der Pressekonferenz in Berlin am Mittag gegangen ist.
Wir sprechen nicht nur darüber, was der Paragraph 218 für Frauen bedeutet, was ein fehlendes Gewaltschutzkonzept bedeutet, sondern wir sprechen darüber, ob Deutschland ein modernes Land ist. Denn Frauenrechte sind der Gradmesser für den Zustand einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert.
Annalena Baerbock. Das war sicher die mit Abstand prominenteste Teilnehmerin in der Runde, wobei die sehr bunt gemischt war. Viele Frauen des öffentlichen Lebens. Christina Lunz, Düsen Tekal, Natalia Wörner. Die alle haben sich zusammengetan. Wir alle für Frauenrechte, wie sie sagen. Und zu dem Wir und dem Alle, da gehört auch Sheila Bechtjat. Sie ist Autorin und Journalistin, war gerade noch auf dem Panel und ist jetzt in der Leitung. Hallo Sheila.
Hallo Sarah.
Also ich habe gelesen, ihr wolltet eine historische Pressekonferenz für Frauenrechte geben. Hohe Latte, ist das gelungen, da auch zu liefern?
Absolut, ja. Es war in der Tat sehr, sehr historisch in dem Sinne, dass es wirklich Frauen aus allen Bereichen der Gesellschaft waren, die da zusammengekommen sind. Frauen aus der Praxis, Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen. Und ich glaube, erst in dieser Vielstimmigkeit ist auch klar geworden, wie drängend dieses Problem ist. Es ist wirklich 5 vor 12. Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu und der Schutz für Frauen nimmt ab und das kann nicht weiter so hingenommen werden.
5:45, also was ist da so eure Zeitleiste? Warum genau jetzt diese Veranstaltung?
Es wurde schon im Koalitionsvertrag 2021 versprochen, dass die Schutzleistungen für Frauen erhöht werden, dass sie verbessert werden. Und nichts davon ist passiert. Und zudem sehen wir eben eine Zunahme an Gewalt gegen Frauen. Körperliche Gewalt, Gewalt im Netz gegen Frauen, all dem sind Frauen wirklich schutzlos ausgeliefert und es wurde einfach ganz, ganz anders versprochen. Und dass wir an den Abtreibungsparagraphen dran müssen, dafür ist natürlich außerordentlich die Zeit jetzt endlich, Abtreibungen zu entkriminalisieren. Denn eins ist auch ganz klar geworden, gerade von den Frauen, die heute da waren, die aus der Praxis gesprochen haben. Keine Frau treibt leichtfertig ein Kind ab. Und die Tatsache, dass es ihr in Deutschland nur sozusagen in einer Kriminalisierung möglich ist und sie dann straffrei bleiben darf, das ist eben ein Unding. Und da muss wirklich sich etwas ändern.
Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen Input liefern. Also Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland, das ist ja das, was du da beschreibst, nach wie vor grundsätzlich erstmal rechtswidrig, aber eben nicht strafbar, wenn sie innerhalb der ersten 12 Wochen passieren, von der Ärztin durchgeführt werden, wenn es Beratung gibt, sowas. Was genau ist da eure Forderung?
Das war eben ganz beeindruckend. Da hat eine Ärztin gesprochen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt und die ganz klar nochmal gesagt hat, das ist der einzige medizinische Eingriff, der im Strafgesetzbuch festgehalten wird. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Ausdruck von frauenfeindlicher Gesetzgebung schlechthin, dass es natürlich wieder der Körper von Frauen ist, der geregelt wird. Es ist die Selbstbestimmung von Frauen, die geregelt wird. Und das können wir erstens so nicht hinnehmen. Und zweitens, ja, genau, es wird natürlich dann straffrei durchgeführt, wenn es im Rahmen dieser Zeit durchgeführt wird und wenn bestimmte Beratungen in Anspruch genommen wurden. Aber die Tatsache, dass es dann eben nur straffrei bleibt und dass es nicht einfach nicht mehr eine Straftat ist, das können wir doch so überhaupt gar nicht mehr akzeptieren.
Die CDU, die FDP, die AfD, Deutsche Bischofskonferenz, die Liste ließ sich noch ein bisschen fortsetzen. Die halten ja dagegen, sehen das anders und pochen immer wieder auf den Schutz des ungeborenen Lebens, wie es dann heißt. Siehst du diese Schutzbedürftigkeit nicht oder in der Abwägung als geringer an?
Überhaupt nicht. Das ist natürlich auch eine Abwägung, glaube ich, die ganz, ganz wichtig ist und die auch höchst persönlich ist. Und ich glaube, die betrifft auch natürlich Menschen wie mich, denen dieses ungeborene Leben auch natürlich genauso viel wert ist wie das Leben einer Frau. Und gleichzeitig, wenn wir aus der Perspektive von Frauenrechten sprechen und wenn wir sagen, da fängt die Kriminalität an. Nein, die fängt dann schon vorher an. Die fängt dann schon bei dem Mann an, der Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat und da nicht darauf achtet, dass diese Frau dann schwanger werden kann. Warum wird dieser Mann nicht kriminalisiert in diesem Moment?
Also du findest das einseitig, wer es dann sozusagen ausbaden muss.
Absolut.
Jetzt hast du gesagt, es ist nichts passiert. Also insgesamt war das der Vorwurf, ne, der am Anfang mitschwang. Jetzt muss man zumindest sagen, beim Stichwort Abtreibung, da gibt es ja zumindest ein neues Gesetz. Da handelt es sich um die sogenannten Gehsteigbelästigungen. Also Schwangere sollen besser auf dem Weg in Beratungsstellen geschützt werden. Also so ein bisschen was tut sich schon in der Politik, oder?
Das ist ein absoluter Tropfen auf dem heißen Stein, weil wir auch heute gehört haben, diese Beratungsstellen stehen quasi kurz vor dem Aus. Es gibt immer weniger Geld, es gibt weniger Finanzierung. Es war eine Frau, auch unter den Rednerinnen, die erzählt hat, wie die Lage in Frauenhäusern ist, nämlich verheerend. Es gibt einfach viel zu wenig Geld. Also wunderbar, dass Frauen nicht belästigt werden, wenn sie auf dem Weg zu einer Beratungsstelle sind. Aber wenn es diese Beratungsstellen überhaupt nicht mehr gibt, weil das Geld dafür fehlt und weil der Finanzminister ja explizit sagt, dass das Thema Gewalt nicht in seinen Aufgabenbereich fällt, dann haben wir natürlich ein größeres Problem.
In den USA, das beobachten wir gerade, wo der Wahlkampf ja wirklich im Endspurt ist und sehr heiß ist, da ist das Abtreibungsrecht ein Riesenthema, ist quasi zum politischen Kampfthema auch geworden. Wie erklärst du das?
Ich glaube, wir sind natürlich in einer heutigen Zeit, die hochpolitisiert ist, dass natürlich das Thema Abtreibung Abtreibung auch das Zeug dazu hat, die Leute sehr, sehr zu polarisieren. Und es wird ja auch dafür genutzt, gerade mit einer Pro-Life-Bewegung, die absolut aggressiv ist und natürlich auch auf der Gegenseite einer sehr, sehr aggressiven Pro-Abtreibungsbewegung. Und natürlich ist es dann immer so, dass die Leute, die wirklich sich damit auseinandersetzen, die Praktikerinnen und Praktiker, die, wo es wirklich darum geht, auch Betroffenen zu helfen, das sind die natürlich, die irgendwie in der Mitte stehen und die man oft gar nicht so richtig wahrnehmen kann, nicht hören kann. Aber um die geht es. Das ist ja auch die Mehrheit der Menschen. Die Mehrheit der Menschen wollen doch, dass es eine sichere Abtreibung gibt für Frauen, dass Frauen auch das Recht haben, zum Beispiel nach einer Vergewaltigung, zum Beispiel wenn sie im Grunde genommen sich nicht imstande fühlen, denken wir an die Teenagerinnen, die schwanger sind. Wenn sie all diese Gründe haben, das Kind nicht austragen zu können, dann muss es doch für sie Möglichkeiten geben, das sicher zu tun und auch in einem Rahmen zu tun, der sie nicht kriminalisiert. Und das Zweite ist natürlich, das Thema Frauenrechte polarisiert und politisiert in der heutigen Zeit, denke ich, wie kein anderes. Das liegt natürlich auch daran, dass das, was wir gerade sehen, dieser Griff nach Demokratien, der Aufstieg von Autokratien immer auch mit sich bringt, dass Frauenrechte beschnitten werden. Warum? Weil natürlich der Erfolg der Frauenbewegung auch der Aufstieg von Frauen für viele, die eine nicht plurale Gesellschaft sich wünschen, die in der Vielfalt eine Bedrohung sehen, natürlich als allererstes die Frauenrechte dort sehen, die es zu beschneiden gibt, um wieder zurück zu einer uniformen Gesellschaft zu kommen, was natürlich eine Illusion ist.
Nach dem Blick in die USA, nach Polen, ins Nachbarland, was glaubst du denn, wie stark sind diese Bestrebungen und patriarchalen Strukturen auch bei uns in Deutschland, eben auch nach 16 Jahren Bundeskanzlerin oder eine Außenministerin Baerbock? Was ist da deine Diagnose?
Also das ist eben das Verheerendste, das Traurigste und das Schockierendste, dass wir diese Einstellungen und Meinungen ja auch bei uns immer mehr vorfinden, gerade auch unter jüngeren Wählern, aber auch Wählerinnen, dass es da reaktionäre Positionen zurückkommen, wo wir dachten, die haben wir längst hinter uns gelassen. Und das schockiert mich natürlich ungemein. Ich denke, es liegt schon daran, dass wir einerseits nicht mutig genug für Frauenrechte eingestanden sind und diese zum Thema gemacht haben und andererseits natürlich es auch attraktiv gemacht haben, dass es ein Thema für alle wird. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Männer. Wir standen auf dieser Pressekonferenz heute und es war wirklich eine wunderschön anzusehende Allianz an Frauen, die dort sprechen, sehr, sehr vielfältig, aber kein einziger Mann. Warum ist es nicht möglich, dass sich ein Mann, nur ein Mann, zu uns gesellt und auch dieses Thema mit uns zusammen vertritt?
Habt ihr denn welche eingeladen?
Das wurde auch gefragt. Es wurden Männer wohl angesprochen und wie gesagt, waren wir ja ohne Männer da. Es wurde auch noch aus der Praxis noch einmal erzählt, dass dort auch viele Bündnisse, die es dort gibt, Pro Familia, der Juristinnenbund und so weiter und so fort, auch nach organisierten Männern die ganze Zeit suchen, die man sozusagen auch gemeinschaftlich mit ins Boot holen kann. Und die gibt es einfach nicht.
Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, bei uns in der Gesellschaft, und das ist wirklich ein Problem für uns, ist dieses Thema für Männer so, eine Teilnehmerin hat das ganz treffend gesagt, dass wenn man einen Mann darauf anspricht, dann sagt er, zu der Gewalt gegen Frau kann ich nichts sagen. Und er vergisst natürlich dabei, dass der Täter in aller Regel ein Mann ist. So. Und es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt eine Generalabrechnung macht, eine Vorverurteilung macht. Natürlich sind es nicht alle Männer, aber wenn es immer ein Mann ist, dann müssen sich Männer natürlich heute fragen, was ist da meine Rolle? Und es geht dann eben nicht nur um die Männer, die gewalttätig sind, sondern es geht um die Männer, die dabei stehen und nichts sagen.
Abtreibung war das eine große Thema heute, aber du hast auch die Gewalt gegen Frauen angesprochen. Die Statistiken sprechen da ja eine deutliche Sprache und dabei sind da ja noch nicht mal alle erfasst. Aber da sagt man ja, alle 4 Minuten wird tatsächlich eine Frau gewalttätig angegangen von einem Partner oder Ex-Partner. Fast alle 2 Tage stirbt eine Frau nach so einer Konstellation. Trotzdem kann man jetzt nicht sagen, dass dieses Thema täglich die Schlagzeilen bestimmen würde. Was würde denn mehr Sichtbarkeit bewirken?
Ja, ich glaube, wenn es wirklich ein gesellschaftliches Thema für uns alle würde, denn die Tatsache, dass es diese hohen Zahlen auch bei uns gibt, wie schnell sind wir dabei, den Finger immer auf andere zu zeigen. Und natürlich müssen wir auch auf Frauenrechte weltweit blicken. Wir müssen auf die verheerende Lage in Afghanistan blicken, wo Frauen im Grunde genommen aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Wir müssen auf die Frauen im Iran blicken und so weiter und so fort. Natürlich ist das wichtig, aber trotzdem natürlich auch erkennen, dass Gewalt ein Thema ist, das unsere Gesellschaft genauso auch beherrscht. Es ist ein Thema, das wir immer noch nicht gelöst haben für uns, dass wir versuchen müssen, gemeinschaftlich auch zu lösen. Denn eins ist ja klar, alle sind bedroht von dieser männlichen Gewalt. Es gibt ja genügend Statistiken, die du zitiert hast, zum Thema Vergewaltigung, wo Frauen die Opfer sind. Und was Gewaltverbrechen angeht, da sind natürlich Männer die Opfer. Beides Mal sind es vor allem männliche Täter. Also müssten wir doch gesellschaftlich ein Interesse daran haben, das Thema Gewalt endlich ein für alle Mal anzugehen.
Gesellschaftliches Interesse ist das eine. Welche politischen Maßnahmen bräuchte es denn?
Also das Erste ist, was wir natürlich jetzt gefordert haben, ist wirklich diese Umsetzung des Gewalthilfegesetzes. Da liegt ein Vorschlag vor und man fragt sich, woran hängt es denn wirklich? Und wenn es wirklich jetzt an den Haushaltsverhandlungen und an finanziellen Fragen hängt, dann muss man wirklich sagen, dass diese Bundesregierung absolut überhaupt nicht die richtigen Prioritäten setzt. Das ist schon mal das Erste. Und dann natürlich rein gesellschaftlich muss sich da ein großer Shift ergeben. Ein Satz, der dort gefallen ist, den ich auch sehr wichtig fand, ist, wenn man jetzt schon nicht aktiv unterstützen kann, dann soll man wenigstens nicht verhindern. Und die Tatsache, dass es wirklich Verhinderer in der Politik von frauenfreundlicher Gesetzgebung gibt, das ist sowas von schockierend. Und ich glaube, das sich bewusst zu machen und vielleicht beim nächsten Mal in weniger als einem Jahr werden wir alle wieder zur Wahlurne gebeten. Also nächstes Mal sich zu überlegen, wer von diesen Politikern und Politikerinnen hat denn vielleicht tatsächlich versucht zu blockieren und danach vielleicht auch das auszurichten.
Jetzt muss man ja der Fairness halber dazu sagen, das Bundesfamilienministerium sagt ja, dass das Gewalthilfegesetz sogar noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Glaubst du aber nicht dran?
Deswegen war es ja für uns schon 5 vor 12, weil natürlich auch Tag für Tag das Vertrauen in diese Bundesregierung sinkt, dass dort auch noch tatsächlich Dinge umgesetzt werden können. Und deswegen auch natürlich heute dieser große Push.
Ein großer Push von vielen Expertinnen, Frauen des öffentlichen Lebens. Die Bundesaußenministerin war an Bord. Und du eben auch. Warum sind denn dir persönlich Frauenrechte so wichtig?
Für mich sind die Frauenrechte im Grunde genommen wirklich Ausdruck natürlich von Menschenrechten. Und die Tatsache, dass wir so viel im Moment über die Frauenrechte wieder sprechen müssen, das zeigt mir, dass eben Menschenrechte in Gefahr sind. Die Würde der Menschen ist absolut in Gefahr. Und das muss nicht nur mich bewegen, das muss natürlich jeden und jede bewegen.
Was erhoffst du dir von dieser Pressekonferenz? Also es waren ja mehrere hundert Teilnehmerinnen auch online an Bord. Aber was glaubst du, was das für ein Widerhall jetzt findet?
Erst einmal war die Stimmung in diesem Saal einfach greifbar, dass es wirklich 5 vor 12 schlägt und dass da auch große Hoffnungen und auch große Erwartungen sind, dass sich da endlich etwas tut. Und ich glaube, dieser Druck, der dort aufgebaut wurde, den kann man jetzt auch nicht mehr wegdiskutieren. Der ist jetzt da und damit muss jetzt umgegangen werden. Das ist ganz klar. Und ich bin mir sicher, dass dieses Zeichen jetzt, wir waren ja nur wenige hundert Meter entfernt, vom Deutschen Bundestag und auch von den Regierungsgebäuden, dass wir da sagen, da haben wir einen Druck aufgebaut, der auf gar keinen Fall ignoriert werden kann.
Jetzt sagst du ja, der kleine Schönheitsfehler ist eben, dass da keine Männer dabei waren. Aber vielleicht nochmal so deine Einschätzung. Wie stark sind denn die Allianzen unter Frauen in Deutschland, um in die Richtung was zu bewegen? Das wird ja oft in Abrede gestellt, dass es da überhaupt eine Verbindung gibt, eine starke.
Also heute ist ganz klar geworden, es gibt eine sehr große Allianz von Frauen unterschiedlichster Herkünfte, unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche, auch unterschiedlicher politischer Einstellungen, das muss man auch ganz klar sagen. Mir ist nur wirklich auch eins wichtig zu sagen, dass wir in der heutigen Zeit auch nicht nur immer nur uns auf die Solidarität mit Frauen oder von Frauen verlassen können. Denn natürlich leben wir auch in einer Zeit, wo viele Frauen sich auch von Frauenrechten gerade abwenden. Und genau deshalb ist es ja auch wichtig, diese neuen Allianzen zu finden von Männern. Von denen bin ich überzeugt, dass es sie gibt, dass sie sich anschließen wollen. Und dass wir ihnen vielleicht dann da auch an dieser Stelle die Tür öffnen müssen und sagen müssen, natürlich ist da ein Platz für dich, aber du musst auch diesen Platz annehmen.
Sheila Bechtschat, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Russlands hybrider Krieg in der Moldau-Version und Frauenrechte, Schutz vor Gewalt. Ein lauter Appell, bei dem abzuwarten bleibt, von wem er gehört wird. Das war der Tag am 21. Oktober 2024 von und mit Sissi Hertneck in der Redaktion und Sarah Zerback hier am Mikro. Wir freuen uns über Lob, Anregungen, Kritik. In genau der Reihenfolge, klar. Auf jeden Fall an dertag@deutschlandfunk.de. Bitte, danke, tschüss.